glückselig und dann aber zeigt er uns in seiner ganzen Wachsamkeit. Das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam ansehen. Ich lese den Psalm vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Ja, der Psalm beginnt licht und fröhlich, nämlich mit dem berühmten Wohl dem. Und wir möchten am liebsten sofort ergänzen, ja, wohl dem, der Jesus Christus hat. Wohl dem, der Jesus Christus liebt, der sich zu ihm zählt, der zu ihm gehört. Wohl dem, der Gottes Wort hat, die Bibel. Wohl dem, der die Gnade Gottes an seinem eigenen Leben erfahren hat, der von Neuem geboren ist in Jesus Christus. Wohl dem, der errettet ist aus dem Gericht und der ewigen Verdammnis bis ins ewige Leben mit Gott und all seinen Heiligen. Jesus beginnt seine Seligpreisungen ebenfalls mit wohl denen oder auch wir kennen das unter dem Begriff selig sind oder glückselig sind. Das ist das Gleiche. Ja? Also wohl dem, die wir Jesus Christus haben. Ja, selig sind wir, glückselig, denn wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Doch jetzt kommt's. Jetzt ist da etwas, was auf uns losgeht. Täglich, stündlich, was uns von allen Seiten bedrängt, aus allen Bereichen unserer Kultur und den dazugehörenden Mitteln dieser Kultur. Ich meine hier die Medien, wie die News, Social Media, Werbung, Filme, die Illustrierten, was aus der Wirtschaft kommt, über die Politik und im Schulwesen, aber auch durch Familie, Freunde, Bekannten, Kollegen. Von allen Seiten strömt es auf uns ein. Es ist wie ein Ascheregen, in dem wir leben. Und es ist nämlich der Rat. Es ist der Rat, der hier genannt wird, der Rat der Gottlosen. Und es ist nicht leicht, ihnen aus dem Weg zu gehen, denn unsere ganze moderne Kultur ist doch ein einziger Rat, der auf uns einströmt. Ein einziges uns Drängen und Zwängen. Es ist eine Kultur, die im Großen und Ganzen von Jesus Christus nichts wissen will, ihn ablehnt und sie ohne ihr Gott, ohne Jesus ihr Leben gestalten. Und was hören wir denn aus diesen ganzen Rohren? Jeden Tag. Du sollst dich so verhalten, dann geht es dir besser. Du sollst das machen, das ist gut. Du sollst das glauben, das ist besser. Das wählen, das kaufen, das essen, das trinken, dieses Lesen, das musst du hören. Das sehen, so sollst du sprechen, nicht anders. Nicht so denken, anders denken. Gendern, diese Pillen schlucken, diese Apps benutzen. Das ist der Rat, dem wir jeden Tag ausgesetzt sind. Achten wir mal drauf. Wir sind fast wie die Frösche in dem Teich, der sich langsam erhitzt. Ja? Wir kriegen es gar nicht mit, aber wir sind umspült von Rat. Jetzt kann man natürlich sagen, der beste Weg wäre, diesem Rat der Gottlosen zu entfliehen. Und wir sollten uns als Christengemeinde von der Welt abwenden und am besten irgendwo in der Einsiedelei, in der Einöde, in der Einsamkeit eine Einsiedelei gründen. Das wäre sozusagen die Möglichkeit, um dem aus dem Wege zu gehen. Doch das Gute ist, dass das überhaupt nicht Gottes Plan für uns ist. Ganz im Gegenteil. Das ist nicht der Fall, sondern der Schirm gehört aufgespannt und dann mitten rein in den Ascheregen dieser Welt. Da ist unser Platz. Da will uns Gott haben. Erinnern wir uns, Matthäus 5, da sagt Johannes der Täufer, Nein, Entschuldigung, das sagt uns Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch kein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So es leuchtet allen, die zu Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da ist unser Platz. Ja? Anstatt also dem Ratschlag des Weltgeistes nach dem zu leben und uns von seiner dunklen Kultur einlullen zu lassen, sind wir das Licht, sind wir wie die Sterne am Himmel. Und jeder einzelne von uns ist sogar wie der Stern von Bethlehem. Ja? Jeder einzelne von uns hat nämlich die Aufgabe, den Menschen den Weg zum Heiland zu weisen. Ja? Wir suchen die Menschen mit dem Licht zu Jesus zu führen. Und dazu kann die Finsternis der Welt gar nicht finster genug sein. Da gehören wir hin. Der Psalmist wird aber noch genauer. Er sagt uns weiter, dass wir nicht auf den Weg der Sünder treten sollen. Sünder, wir wissen, das sind diejenigen, die das Ziel verfehlen. Das heißt nämlich Sünde. Das Ziel verfehlen, was ist unser Ziel? Zu Jesus Christus zu laufen. Er ist das einzige Ziel. Und die nicht zu ihm laufen, verfehlen automatisch das Ziel und das nennt die Bibel Sünde, Sünder. Der Weg der Menschen, die nicht zu Jesus wollen, führt hinab. Er führt hinab in den tiefsten Keller, wo kein Licht ist, wo es keinen Ausweg mehr gibt und wo, wie die Bibel schreibt, Heulen und Zähneklappern ist. Aber auch diesen Menschen haben wir die Aufgabe zu leuchten. Auch denen wollen wir leuchten, bevor es zu spät ist, bevor sie unten im Keller angelangt sind, bevor sie dieses weltirdische Leben abgeschlossen haben. Wir dürfen nach ihnen suchen. Aber dabei unseren Weg der Nachfolge Christi nicht verlassen. Und es wird noch genauer, oder es wird noch ergänzt, nämlich wir sollen nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Ja, und ihre Plätze sind überall auf der Welt. Und oftmals sind ihre Plätze sogar Throne, ja, oder Sitzungssäle. Es sind schillernde Sitzungssäle. Und von dort wird über das Heiligste hergezogen, wie es vielleicht manche von euch jetzt auch bei den Olympischen Spielen mitbekommen haben, bei der Eröffnung. Und wenn wir also durch gewisse Umstände jemals in die Situation kommen, dass wir in einer Gruppe von Menschen sitzen, die Gott verspotten, seinen Messias, sein Wort, die Bibel und alle die, die an Jesus glauben, dann dürfen und müssen wir das als eine Gelegenheit sehen. Nämlich klares Zeugnis von Jesus und seinem Evangelium zu geben. Wir dürfen dort ihn bekennen und tatsächlich predigen. Und wenn immer noch gespottet wird, wenn nichts nutzt, wenn die ganze Diskussion fruchtlos verläuft, wenn es weitergeht und weitergeht, dann ist es besser, man verlässt diesen Platz, räumt ihn, geht hinaus, betet, schüttelt vielleicht den Staub von seinen Schuhen und lässt die Spötter unter sich. Wer weiß, wann Gott sie, durch wen er immer sie dann auch weiterbringt und verändern wird. Das wissen wir ja nie. Ja? Also auch wenn wir das Wort weitergeben und wir haben es tut sich nichts, da sind wir vielleicht der erste Anstoß gewesen, der den Felsen zum Knacken gebracht hat. Ja? Und dann geht es aber weiter. Also Hoffnung brauchen wir nie aufgeben. So hat also unser Wachhund jetzt dreimal laut gebellt. Zum Ersten, Achtung vor dem Rat der Gottlosen und ihrer Kultur. Zweitens, weg vom Weg der Sünder. Und drittens, verlass deinen Platz unter den Spöttern. Jetzt ist natürlich die Frage, was sollen wir denn stattdessen tun? Was ist denn besser? Was bleibt denn dann? Und gleich kommt's. Hab Lust am Gesetz des Herrn und sinne über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ja, das ist der Lebensweg eines Christen. Mit dem Gesetz sind natürlich nicht nur die 10 Gebote gemeint oder die ungefähr 600 weiteren Gebote, die halt in der Tora, in den ersten fünf Büchern Mose genannt werden, sondern es ist das ganze Wort Gottes, der ganze Ratschluss Gottes, und die, also die Bibel. Aber diese Gebote sollen wir nicht zwanghaft zu erfüllen versuchen und dadurch gesetzlich werden. Ja, nach dem Sinne immer danach gucken, was steht da drin, so und so muss ich tun, denn dann wären wir ja sogenannte Neupharisäer. Und das andere ist auch noch das, wir müssen unterscheiden, weil viele Gesetze galten ja auch noch dem alten Bund, währenddessen wir ja im neuen Bund leben, und da sind etliche Gesetze durch Jesus erfüllt worden, nicht aufgehoben, erfüllt worden, sodass wir eben einfach auch diese alten mosaischen Gesetze nicht mehr in der Form heute haben. Ja? Aber Jesus hat uns neue Gebote gegeben, und die finden wir überall in der Bibel, auch im Alten Testament, weil sein ganzes Wort ja von ihm inspiriert ist. Also wir sollen Lust haben am Gesetz des Herrn. Wir dürfen seine Worte genießen, wie als würde uns der beste Koch der Welt das schmackhafteste, herrlichste, gesündeste Essen dieser Welt vorsetzen, was eine Eigenschaft hat, uns zum ewigen Leben zu führen. Und dieses Gericht, die Gebote Gottes, das ist so köstlich und nahrhaft, dass wir nicht aufhören können, es wiederzukäuen. Ja, es hat sogar etwas mit unserem Mund zu tun. Denn wir bewegen die Worte mit unseren Lippen immer wieder, in den Pausen auch, vom Morgen bis zum Abend. Ja, es wird hier auch, geschrieben, dass, dass Sinnen heißt auch so viel wie Gurren oder wie Murmeln. Ja, also wir dürfen die Worte Gottes auch lernen und immer wieder wiederholen und darüber murmeln. Ja? Und das können wir machen tatsächlich vom Morgen bis zum Abend, wo immer wir Zeit haben. Wenn wir nämlich das tun, ist auch nicht mehr viel Platz für das hohle Geschrei dieser Welt. Und das wäre auch ein Anfang einer christlichen Gegenkultur, so möchte ich das einmal nennen, ja? Einer Kultur, die es wieder möglich macht, dass wir als Salz tatsächlich salzig sind und als Licht auch tatsächlich leuchten in dieser Welt. Und gehen wir jetzt wieder zum Psalm zurück. Bei den Seligpreisungen in der Bergpredigt Christi kommt es nach dem Gebot ebenfalls dann zur Verheißung. Und das haben wir jetzt auch in der Bibel, in dem ersten Psalm. Und jetzt werden wir nochmal zum Bild 3 übergehen, etwas genauer. Die Verheißung lautet folgendermaßen: Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und ich habe das extra bei uns in den Flur reingemalt, weil ich immer, wenn ich da vorbeigehen möchte, mich daran erinnern möchte. Und wir sehen eben hier den Baum, ja, der eben auch hier ein Mensch ist, ja, also wir. Und der Baum ist hier so gepflanzt an diesen Wasserbächen. Es kommt da hinten das Wort Gottes. Er steht dort. Er hört ja, eigentlich dauernd auf Gott. Ja, er hat sich wirklich von diesem Weltgeist getrennt. In Liebe streckt er ihm, ja, er streckt ihm die Liebe entgegen. Und in der anderen Hand sieht man die Frucht, die er eines Tages bringen wird. Zum Kontrast dazu, der Mensch der Welt, der pflanzt auch seine Bäume. Er pflanzt sie jeden Tag, das können wir ja sehen. Deswegen haben wir ja diese Welt, wie sie ist. Aber sein Baum pflanzt in eine Sandwüste und gießt sie täglich mit Sand. Und weil ihr Baum nicht wächst, sondern verdorrt, gießt er noch mehr Sand drauf, bis der Baum endgültig verschüttet ist. Erinnern wir uns daran, dass keine Tat, und sei sie auch noch so gut, ihn mit Gott versöhnen kann. Er kann sich nicht die Gnade Gottes mit irgendetwas verdienen, sondern ausschließlich durch das Werk Jesu Christi am Kreuz. Jesus kann uns die Errettung und den Glauben verdienen und hat es auch getan. Ein Gotteskind hat sich nicht selbst gepflanzt. Es wurde gepflanzt. Wir sind gepflanzt. Es wurde durch Gnade, durch Glauben an Jesus Christus zu einem Baum Gottes. Und wer sich tagtäglich von Gottes Wort umspülen lässt und davon mit Lust und Freude trinkt, der ist eben an lebendigen Wasserbächen gepflanzt. Wohl ihm, glückselig ist er, und er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. fragen wir uns gleich mal, was ist denn die Frucht? Wir können das nachlesen unter anderem in Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes Gottes aber ist die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Aber diese Früchte können auch noch weitergehen. So vielseitig können sie sein, wie wir Menschen vielseitig sind, wie unsere Begabungen vielseitig sind, unsere Charaktere. Denn wer täglich aus dem Wort Gottes trinkt und sich von seinen Geboten, von seinem Willen nährt, der wird sich auch an diesen Versen laben, bis sie zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Charakter werden. Nämlich in Kolosser 3, 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. All unser Tun, all unser Werk ist Gottesdienst. Und wir dürfen es und sollen es sogar mit völliger Hingabe tun, weil es zu Gottes Ehre dient und nicht letztendlich, um den Menschen zu gefallen oder für eine Karriere. Der Psalm endet fast melancholisch. Wir können das Bild jetzt ruhig wegtun. Danke. Also der Psalm endet jetzt fast melancholisch, möchte man sagen. Und der stimmt uns noch einmal auf die Welt ein. Eine Welt, der wir nicht mehr angehören. In Johannes 17, 16 betet Jesus: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Nein, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Das können wir uns gar nicht oft genug in Erinnerung rufen. Aber wir sind noch auf dieser Welt und haben auf dieser Welt auch Aufgaben. Und deswegen können wir die letzten drei Verse jetzt auch mit einer gesunden Gottesfurcht lesen und ernsthaft aufnehmen. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja, wir wissen, diese Welt wird eines Tages gerichtet werden. Da wird dann das Unerwünschte vom Erwünschten getrennt. Und es wird ein Gericht für die Gottlosen geben, für die Sünder und für die Spötter. Sie werden schuldig gesprochen. In Matthäus 3,12 predigt Johannes der Täufer bereits: Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, mit er ist Jesus gemeint. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Wir als Gemeinde der Gerechten haben keinen wirklichen Grund, uns darüber zu freuen. Denn viele unserer Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Familienmitglieder werden dabei sein. Und wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben, dass der Wind kommt und etwas, das uns wichtig ist, davon wehen will, was werden wir tun? Werden wir nicht hinterherlaufen? Werden wir nicht schauen, dass wir das fangen, was dabei ist, davon geweht zu werden? Werden wir uns nicht bemühen, das in Sicherheit zu bringen? Werden wir nicht das Netz, das herrliche Netz des Evangeliums auswerfen mit voller Hingabe, um eben, so wie Jesus es gesagt hat, die zu retten, die verloren sind? Da wir doch wissen, dass das Wort Gottes das Einzige ist, durch das Menschen zum rettenden Glauben an Jesus Christus kommen, mit der Gnade Gottes, ist es doch ganz klar, dass unsere Füße, unser Schritt, das Bestreben ist, das Wort Gottes diesen Menschen zu bringen, die davongeweht werden. Ja, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Es ist ganz einfach für den Herrn, diesen Weg zu kennen. Denn dieser Weg ist der Weg mit Jesus Christus. Er hat uns gepflanzt in seinen ewigen Garten der Herrlichkeit. Er hält schützend seine Hand über uns und wässert unser Leben tagtäglich mit seinem lebendigen, herrlichen Wort. Und unsere Blätter welken nicht und können auch nicht welken, weil das ist die Ewigkeit in Herrlichkeit, unser ewiges Leben. Und deswegen können wir am Ende nochmal sagen, ja, tatsächlich, so wie der Psalm begonnen hat, glückselig sind wir, weil wir Lust haben am Gesetz des Herrn und sinnen darüber Tag und Nacht. Dann sind wir wie Bäume gepflanzt an Wasserbächen, die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit. Und unsere Blätter verwelken nicht. Und was wir machen, das gerät wohl zur Ehre Gottes. Amen.